ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Schauspieler und Sänger Johannes Heesters ist heute im Alter von 108 Jahren gestorben. Er lag seit einer Woche auf der Intensivstation einer Klinik in Starnberg. Seine Karriere begann der gebürtige Niederländer in Amsterdam. Der Durchbruch gelang Heesters dann in den 30er Jahren in Deutschland mit Operetten und Filmkomödien. Wegen seiner Auftritte in der Zeit des Nationalsozialismus war er in der Nachkriegszeit umstritten. Johannes Heesters stand noch bis zuletzt auf der Bühne.
Schauspieler, Tenor, Herzensbrecher. Sinnbild für Charme, Leichtigkeit und für Langlebigkeit. 1600 Mal spielt Johannes Heesters in der lustigen Witwe und wird so zum Inbegriff des Grafen Danilo.
Ich bin noch nicht der große Sänger, ich bin der singende Schauspieler.
Seine Revue- und Musikfilme machen ihn im Berlin der späten 1930er Jahre zu einem der gefragtesten Stars im nationalsozialistischen Deutschland. Zeit seines Lebens wird er dafür vor allem in seinem Heimatland, den Niederlanden, kritisiert. Erst mit 104 gibt er wieder ein Konzert in seiner Geburtsstadt Amersfoort. In Deutschland und Österreich kann der Frauenschwarm sofort nach dem Zweiten Weltkrieg an seine Erfolge anknüpfen.
Nieder und schlaf.
Ich bin holländischer Bauerjunge und weiß nicht, wo ich den Charme her habe. Aber die Leute sagen immer, man hat Charme.
Heesters steht noch im Alter von über 100 Jahren auf der Bühne. Das Guinness-Buch der Rekorde führt ihn als ältesten aktiven Schauspieler aller Zeiten.
Jahrhundert und zu 100 doch zu jung.
Aus Anlass des Todes von Johannes Heesters sendet das erste deutsche Fernsehen morgen am ersten Weihnachtstag einen ausführlichen Nachruf auf den Künstler. Mehr zu den wichtigsten Stationen seines Lebens finden Sie auch bei uns im Internet unter tagesschau.de. Die Empörung in Russland über das offizielle Ergebnis der Parlamentswahl wächst. Die Kritiker werfen den Behörden vor, die Abstimmung Anfang Dezember manipuliert zu haben. In Moskau gingen heute so viele Menschen auf die Straße wie seit fast zwei Jahrzehnten nicht mehr. Auch in anderen Städten wurde demonstriert. Bei der Parlamentswahl war die Partei Einiges Russland von Ministerpräsident Putin wieder stärkste Kraft geworden.
Es war ein historischer Tag heute in Moskau. Rund 100.000 Menschen hatten sich trotz eisiger Temperaturen im Zentrum der russischen Hauptstadt versammelt. Die größte Kundgebung der russischen Opposition seit fast 20 Jahren. Auf Spruchbändern und Plakaten forderten sie Russland ohne Putin und Neuwahlen zur Staatsduma. Ehrliche Wahlen skandierten Zehntausende. Eine riesige weiße Schleife wanderte über die Köpfe der Protestierenden hinweg, als Symbol gegen die aus Sicht der Opposition gefälschte Parlamentswahl vor drei Wochen. Die Ankündigung von Präsident Medvedev, der Opposition mit einigen Reformen entgegenzukommen, wurde von fast allen Rednern als nicht ausreichend zurückgewiesen. Einer der prominentesten Redner war der von Medvedev entlassene Finanzminister Alexei Kudrin, der sich den Protesten heute anschloss. Als heimlicher Anführer der neuen Protestbewegung gilt allerdings ein anderer, Alexei Nawalny. Wir haben die Macht, rief Russlands bekanntester Internetblogger den Protestierenden zu. Die Kundgebung verlief bis in die Abendstunden friedlich. Die Opposition hat bereits neue Großdemonstrationen angekündigt.
Von dieser Kundgebung ging heute eine klare und machtvolle Botschaft aus. Die neue russische Protestbewegung, sie wird sich nicht aufhalten lassen, schon gar nicht von ein paar Reformankündigungen aus dem Kreml. Heute wurde hier die Machtfrage gestellt und die wird am 4. März entschieden, wenn Wladimir Putin sich zum Präsidenten von Russland wählen lassen will.
Bundespräsident Wolf hat dazu aufgerufen, gegen Fremdenhass und politischen Extremismus in Deutschland vorzugehen. Mit Blick auf die Mordserie an Zuwanderern sagte Wolf in seiner vorab aufgezeichneten Weihnachtsansprache, alle Bürger müssten in Sicherheit leben können. Nötig seien Wachsamkeit und die Bereitschaft für Demokratie, Freiheit und das Leben aller Menschen einzustehen. Die ARD überträgt die Ansprache morgen am ersten Weihnachtstag. Bei den Ermittlungen zur rechtsextremistischen Terrorzelle gibt es offenbar neue Erkenntnisse. Demnach hatten es die Täter beim Angriff auf zwei Polizisten im Jahr 2007 in Heilbronn auf deren Dienstwaffen abgesehen. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Bei dem Überfall war eine 22-jährige Polizistin ermordet und ihr Kollege schwer verletzt worden. Eine Beziehungstat, über die zunächst spekuliert worden war, werde inzwischen ausgeschlossen. In Bielefeld haben sich mehr als 6.000 Menschen einem Aufmarsch von Rechtsextremisten entgegengestellt. Die Neonazis hatten eine Kundgebung gegen ein Arbeiterjugendzentrum angemeldet. Die Polizei trennte diesen Aufmarsch mit mehreren Hundertschaften von den Gegendemonstranten. Einige Linksautonome sollen von einer Brücke Steine auf die Rechtsextremisten geworfen haben. Vier Demonstranten aus dem linken Lager wurden vorübergehend festgenommen.
Bielefeld setzt ein klares Signal gegen rechts. Rund 6.500 Menschen demonstrierten heute gegen den Neonazi-Aufmarsch. Damit kamen auf jeden der 68 Rechten fast 100 Gegendemonstranten. Und das trotz des ungewöhnlichen Termins.
Was die gerade hier machen, ist Rassismus. Und wir sind hier, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen und gegen Faschismus.
Da muss man auch an Heiligabend und jedem anderen Tag dafür vorne stehen.
Mit der ganzen Familie, weil es heute wahrscheinlich wirklich nichts Besseres gibt, als hier zu sein.
Also man muss wirklich Widerstand bieten. Die dürfen hier keinen Fuß auf den Boden kriegen.
Unter dem Motto Bielefeld stellt sich quer, hatte ein breites Bündnis zum Protest aufgerufen, darunter Kirchen, Parteien, Vereine und Gewerkschaften. Dass der rechte Aufmarsch ausgerechnet Heiligabend angemeldet wurde, empfanden Demonstranten und Polizisten als gezielte Provokation. Die Bielefelder Polizei hatte die Aktion zunächst verboten, dann aber aus rechtlichen Gründen unter Auflagen zugelassen. Obwohl mehrere hundert Polizisten im Einsatz waren, kam es zu einzelnen Zusammenstößen. Verletzt wurde niemand. Nach einem gescheiterten Aufmarsch im August stießen die Neonazis heute bereits zum zweiten Mal in Bielefeld auf massiven Widerstand. Gegen 15 Uhr verließen sie mit dem Zug das Stadtgebiet wieder, noch an der Bahnstrecke begleitet von Protesten.
Es ist die größte Amnestie in der Geschichte Kubas. Präsident Raúl Castro kündigte an, mehr als 2.900 Häftlinge freilassen zu wollen. Unter ihnen noch solche, die wegen sogenannter Vergehen gegen die Staatssicherheit verurteilt wurden. Castro signalisierte erneut die Bereitschaft seiner Regierung, die seit Jahrzehnten geltenden Reisebeschränkungen für die Kubaner zu lockern, ließ aber offen, wann das geschehen soll. Im Jemen haben regierungstreue Soldaten auf einen Demonstrationszug der Opposition geschossen. Dabei sollen mehrere Menschen getötet und bis zu 100 verletzt worden sein, berichten Ärzte und Oppositionelle. Die Soldaten setzten Wasserwerfer sowie Tränengas ein und schossen scharf. Zehntausende Menschen hatten dagegen protestiert, dass Präsident Saleh nach der geplanten Machtübergabe Straffreiheit gewährt werden soll. Sie forderten, Gerichte sollten über Salehs Herrschaft urteilen.
Einen Tag nach den Selbstmordanschlägen in der syrischen Hauptstadt Damaskus mit mindestens 44 Toten hatten sich heute Tausende zur offiziellen Trauerfeier versammelt. Viele bekundeten ihre Unterstützung für den umstrittenen syrischen Präsidenten Assad. Die Regierung macht das Terrornetzwerk Al-Qaida für die Taten verantwortlich. Der Sicherheitsrat in New York verurteilte die Anschläge. Gleichzeitig forderte er die syrische Regierung auf, nun den Friedensplan der Arabischen Liga umzusetzen.
Der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, Schneider, hat in seiner Weihnachtspredigt die Menschen in aller Welt dazu aufgerufen, für Frieden, Recht und Gerechtigkeit einzutreten. In der Düsseldorfer Johanneskirche sagte er, noch immer gäbe es gewalttätige Söldner, Unrechtsregime und Rechtsradikale. Wörtlich sagte er, die heilige Nacht habe das Leben und die Welt der Menschen nicht von aller Dunkelheit befreit. Millionen Christen weltweit begehen heute und in den nächsten Tagen das Fest von Christi Geburt. In Bethlehem im Westjordanland, wo der Überlieferung zufolge Jesus geboren wurde, haben sich tausende Gläubige versammelt. Sie begrüßten dort den höchsten Vertreter des Vatikan in der Region, den lateinischen Patriarchen Twal.
Mit der traditionellen, aber für europäische Christen eher ungewöhnlichen Pfadfinderparade vor der Geburtskirche begannen am Vormittag die Feierlichkeiten in Bethlehem. Mehr als 90.000 Touristen aus aller Welt werden in der Geburtsstadt Christi über die Feiertage erwartet. Von dem Hauptplatz hier, wo Jesus geboren wurde, schicken wir eine Botschaft der Liebe und des Friedens an die ganze Welt. Am frühen Nachmittag war der lateinische Patriarch Fuad Tual von Jerusalem aufgebrochen. Um nach Bethlehem zu kommen, musste er die israelische Sperrmauer passieren, die die Stadt umgibt. Sie soll Selbstmordattentate in Israel verhindern. Der Patriarch bedankte sich bei der ausländischen Presse. All unseren Freunden unsere besten Wünsche. Wir danken Ihnen allen für Ihre Anwesenheit und Solidarität, Ihre Sorge um unsere Situation als Palästinenser im Heiligen Land. Anschließend zog der Patriarch in einer Prozession über den Mangaplatz und von dort hinein in die Geburtskirche. Dort wird er später die Mitternachtsmesse leiten, ein erster Höhepunkt der Feierlichkeiten in den nächsten Tagen.
Weihnachten 2011 in Bethlehem. Die Friedensbotschaft Jesu ist immer noch nicht im Nahen Osten angekommen. Palästinenser und Israelis reden nicht miteinander, der Friedensprozess liegt brach. Immerhin, den Menschen in Bethlehem geht es wirtschaftlich besser als in den vergangenen Jahren. Aber von einem eigenen Staat müssen die Palästinenser erstmal weiterhin träumen.
Etwa 7000 Bundeswehrsoldaten verbringen Weihnachten im Einsatz, auf See und an Land, vom Balkan bis nach Afghanistan. Dort ist das größte deutsche Auslandskontingent stationiert. Gut 5000 Bundeswehrsoldaten feiern das Weihnachtsfest am Hindukusch. Der Einzelhandel ist mit dem Einkaufsendspurt vor den Feiertagen zufrieden. Die Umsätze zum Weihnachtsgeschäft könnten leicht über denen des Vorjahres liegen, so der Handelsverband Deutschland. Besonders erfolgreich war demnach der Onlinehandel. Auch heute noch waren einige auf der Suche nach den letzten Geschenken.
Endspurt für die Weihnachtseinkäufer. Während die einen schon entspannt bummeln konnten, hatten andere noch einiges zu erledigen. Schließlich blieben heute nur wenige Stunden Zeit. Purer Stress oder alljährliche Routine, um in die richtige Weihnachtsstimmung zu kommen.
Wenn wir jetzt nicht aufgehalten werden, dann ja. Also wir geben gut Gas und versuchen jetzt alles zu bekommen noch.
Wir machen das immer am 24.
Tradition.
Genau, da sind wir am kreativsten. Ich brauche den Druck.
Was die einen erst künstlich aufbauen müssen, haben die anderen. Für Verkäuferinnen ist Weihnachten die stressreichste Zeit. Doch immerhin haben die letzten Tage die Weihnachtsbilanz gerettet.
Die Händler sind zufrieden, insbesondere nach der letzten Einkaufswoche, weil viele die Möglichkeit genutzt haben, noch ihre Geschenke einzukaufen. Die Geschäfte waren voll. Insofern denken wir, können wir im Umsatz am Ende leicht über dem Weihnachtsgeschäft im letzten Jahr sein.
Besonders gefragt Schmuck, Parfüm und Spielzeug. Insgesamt rechnet der Einzelhandel mit rund 80 Milliarden Euro Umsatz. Trotz Euro-Krise sparen die Deutschen nicht bei den Geschenken.
Ich habe so mein Budget, wo ich weiß, das gebe ich aus und das habe ich entsprechend dieses Jahr wieder getan.
Bringt auch nichts im Moment zu sparen.
In den nächsten drei Tagen ist aber erstmal Einkaufspause. Am Dienstag beginnt dann das große Umtauschen von unpassenden Geschenken. Und das Weihnachtsgeld wird dann gleich mit ausgegeben, hoffen zumindest die Händler.
Im Münchner Hofbräuhaus findet zur Stunde die traditionelle Weihnachtsfeier für Obdachlose statt. Der katholische Männerfürsorgeverein hat etwa 1000 Menschen zu einem Festessen in die urbayerische Gaststätte eingeladen. Neben einer deftigen Mahlzeit bekommen die Gäste auch ein kleines Weihnachtsgeschenk. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe schätzt, dass fast 250.000 Menschen in Deutschland keinen festen Wohnsitz haben.
Und nun die Lottozahlen. 6, 12, 26, 27, 32, 36, Zusatzzahl 42, die Superzahl 9. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 6, 5, 2, 0, 7, 7, 3. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 8, 2, 1, 8, 6, 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 25. Dezember.
Wolkenreiche, milde Luft strömt zu uns zwischen dem Hoch über Südwesteuropa und mehreren Tiefs über dem Atlantik. In der Nacht schneit es an den Alpen zunächst noch gebietsweise, sonst ist es teils wolkig, teils klar, bevor sich von Nordwesten leichter Regen Richtung Mitte ausbreitet. Im Bergland schneit es teilweise, Vorsicht wegen Straßenglätte. Am Tag regnet es hier und da etwas, im Bergland im Osten und im Südosten schneit es noch, die Sonne zeigt sich am ehesten zwischen Schwarzwald und Allgäu. Ganz im Süden weht der Wind schwach, sonst mäßig bis frisch mit starken Böen, auf den Bergen und an der Nordsee teilweise stürmische Böen. Heute Nacht 6 Grad an der Nordsee und minus 5 Grad an den Alpen. Am Tag 0 Grad im Allgäu und 10 Grad im Emsland. Die Aussichten. Am zweiten Weihnachtsfeiertag nieselt es nur vereinzelt. Hier und da zeigt sich auch die Sonne für längere Zeit im Südwesten. Am Dienstag im Norden dichte Wolken, im Süden und in der Mitte ruhiges Hochdruckwetter mit Sonne und Nebel. Wenig Änderung am Mittwoch.
Die Tagesschau meldet sich wieder um 0:30 Uhr. Wir wünschen Ihnen allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest.